heute vor 607 Jahren, also am 18. April 1417, erhielt Friedrich VI., bislang Burggraf von Nürnberg, das Kurfürstentum Brandenburg als erbliches Lehen und wir Kurfürst des Heiligen Römischen Reichs. Als Markgraf Friedrich I. begründet er die brandenburgische Linie der Hohenzollern. Diese konnten ab 1618 auch das Herzogtum Preußen seinen Ländereien hinzufügen und wurde so zum bedeutendsten deutschen Adelsgeschlecht, aus dem auch alle deutschen Kaiser, nämlich Wilhelm I., Friedrich III. Und Wilhelm II., hervorgingen. Und damit herzlich willkommen zur dynastischen Folge Lehrersprechtag mit Alex Batzke dem Ersten
und Martin Friedrich Wilhelm der 64. Pieler.
Hunde haben ja oft so random Adelstitel, also so von Tralala.
Ja.
So,
keine Ahnung, stimmt, warum. Genau, so reinrassige Hunde
meine
haben.
Oma, ja. Meine Oma hatte mal einen Yorkshire Terrier, die hieß Inka. Von der dicken Eiche.
Ja.
Und ich dachte, ey, wenn du schon sowas machst als Züchter und so, ne, dann kannst du nicht was von, also was ist denn von der dicken Eiche?
Von der dicken Eiche. Also wenn da von der dicken Eiche. Uiuiuiui. Ja. Ui, ui, ui. Ja, das ist total komisch. Stimmt, der Hund von meiner Tante und von meinem Cousin, der hieß auch irgendwas, auch mit irgendwas mit Baum, von den Wäldern, von den Tannen oder irgendwie sowas. Ja, richtig. Ja, ja. Also die haben auch so Adelstitel. Ja, komisches erstes Thema auf dieses doch Wichtige heute vor. Irgendwelche Hunde und Adelstitel. Was?
ist mir gerade so eingefallen, als du da so völlig übertrieben ausgeholt hast mit
64. Ja.
Die noch dran geklatscht werden.
Ja, ich dachte da erst Friedrich, Wilhelm, der Vierte, nee, den gab es ja wirklich vier, da habe ich aber
Martin
schon vier
von,
gesagt.
Martin von der dicken,
Martin von der dicken Eichel. So. Ja, ich dachte erst, wo willst du denn jetzt hin mit deinem heute vor? Also erstmal 607 Jahre und dann irgendwie Brandenburg, dies, das, bla. Und ich dachte, okay, wo, also was soll das denn jetzt? Weil man scrollt ja bei der Recherche, sag ich mal, nach diesen heute vors immer durch diese Wikipedia-Seite und guckt dann und guckt und guckt und guckt. Und sowas überspringe ich halt immer. So, sofort. Und die Opern. Es werden ja auch immer so Opern gezeigt, wurde dies und diese Oper uraufgeführt. Wen interessiert's?
Ja, also ich hoffe, also bei mir, meine Regelung ist auch immer, ich gucke, die sind ja so eingeteilt in, ich glaube, politisch, jetzt gibt's hier so richtigen,
ja, so ein bisschen so
Lehrersprechtag Insider-Talk.
Genau, hinter den Kulissen.
Behind the scenes. Ja. Ich gucke immer erst bei politisches und Weltgeschehen, ob da irgendwas halbwegs Relevantes ist. Dann Technik. Dann Wirtschaft und wenn gar nichts mehr geht, Kultur.
Ach so. Nee, ich gucke das immer in der App und da wird nicht unterschieden. Da scroll ich einfach erstmal ganz nach unten, so weit wie möglich, weil ich es immer am spannendsten finde, wenn es am weitesten zurückliegt. Meistens ist da aber nichts passiert.
Ah, okay, dann ist das in der App sehr unkomfortabel.
Ja, weiß ich nicht. Ja.
Weil nämlich Browser ist erstens unterteilt und zweitens ist es andersrum. Also da ist das erste Ereignis, dass das am längsten her ist.
Ach so, okay. Ja, dafür.
Jetzt scrollt man sozusagen temporal runter.
Dafür rechnet die App sofort. Ich weiß nicht, ob der Browser das auch macht.
Ist jetzt nicht so, als wenn ich das nicht könnte.
Naja.
Ich hab heute eine Klausur zurückgegeben und habe wie immer gesagt: Ja, Leute, Schritt 1 ist, bitte mal Punkte nachrechnen. Ich bin ja kein Mathelehrer. Ich habe mich bei einer Klausur um 10 Punkte vertan und bei einer um 6 oder 7, also zweimal mich vertan, wo das eine, also ein Punkt und in einem Fall sogar 2 Punkte Unterschied gemacht hat.
Wow, also Notenpunkte Unterschied, ne? Mhm. Ja, krass. Nee, das wird mir nicht passieren. Ich mache das ja immer mit Excel. Da kann ich das nicht falsch machen. Also außer ich vergesse wirklich was einzutragen. Genau. Aber
und ich zwinge mich ja immer noch dazu, dass immer, also ich mache das ja immer im Kopf, auch ohne Taschenrechner und ohne alles.
Ja.
Auch auf die Gefahr hin, dass es halt schief geht, weil ich habe gedacht, komm, man muss da so ein bisschen frisch im Kopf bleiben, aber anscheinend wird das mit zunehmendem Alter wohl auch nicht besser.
Nee, genau. Und da ich da in der Sache nie frisch im Kopf war, lasse ich das von vornherein bleiben. So, okay, also Hohenzollern, da wurden sie gegründet.
Nee, also es gab schon früher Hohenzollern, aber da ist dieser brandenburgisch, Also das dachte ich nämlich auch erst und dachte, oh geil, ganz so geil ist es nämlich nicht.
Ja.
Am 18. April ist halt offensichtlich nicht ganz so viel los gewesen. Das ist nur die brandenburgische Linie, die dann später zu der preußischen Linie sozusagen wird, die dann relevant wird. Aber es gab Hohenzollern schon seit, jetzt habe ich es vergessen, 1000 irgendwas.
Okay. Ja. Und auch immer noch? Ja, ne? Gibt es noch Hohenzollern? Gibt es irgendwelche Nachfahren
nicht,
noch?
War da nicht in Anführungsstrichen letztens, also so innerhalb der letzten, ich würde sagen, 5 Jahre, irgend so ein Erbschaftsgedöns?
Stimmt, da war doch auch nochmal irgendwas mit irgend so einem Nachfahren von Wilhelm II., oder? Der da irgendwas
wahrscheinlich, und der sollte irgendwas rausrücken.
Ja,
irgendwas,
genau.
So. Irgend so ein Schloss oder so Bilder?
Ja.
So Nazi-Kunst, keine Ahnung.
Also es wird ganz dünn. Lass es weitergehen zum nächsten Thema. Ja.
Ja, hast ein Thema.
Folgendes. Ich war letztens joggen. Und auf einmal, während ich da so entlang joggte, war ich an einer etwas größeren Straße, schon auf dem Rückweg. Und auf einmal war meine Musik weg. Und ich denke, was ist denn jetzt los? Warum ist denn meine Musik weg? Ich laufe doch immer mit Musik, nehme meinen Kopfhörer, die ich da so in den Ohren habe, und gucke so auf mein Handy. Ja, Musik läuft noch. Was ist das denn? Da habe ich gesehen, bei Spotify, unten bei Abspielen auf, war aber plötzlich nicht mehr mein Handy ausgewählt als Gerät, sondern ein VW ab. Da hatte, ja, Stichwort Carsharing, sich mein Handy einfach mal eben mit dem an der Ampel stehenden VW ab, den ich vor irgendwie 2 Wochen oder so mal hatte, verbunden und einfach mal eben so meine Musik bei dem in die Stereoanlage reingeballert. Schön irgendwie übrigens auch One Armed Scissor von At the Drive-In. Also richtig Punkrock so. Get away! So, ja, und wurde da wahrscheinlich einmal richtig ordentlich da durchgeblasen. So, genau. So, also auch eigentlich witzig. So.
Also, stimmt. Und ich muss sagen, das ist insgesamt noch nicht zu Ende entwickelt mit diesem Bluetooth, ne?
Nee. Genau.
Also, wie oft sich das mit Dingen verbindet, wo ich mir denke, so, in welcher Welt glaubst du, dass das jetzt das Gerät ist, das ich verbinden will?
Genau. Ich habe doch nichts davon gesagt, dass du dich jetzt mit irgendwas Neuem verbinden sollst, ne? Und gleichzeitig auch dieses, ich würde mich jetzt hier gern verbinden. Verbindung nicht möglich. So. Und hä? Warum denn jetzt nicht? So. Ist doch alles da. So. Ja, geht jetzt gerade nicht. So. Das ist schon irgendwie alles ein bisschen merkwürdig. Ich weiß.
Ich finde auch, wenn du so Sachen, also was ich auch blöd finde, ist, wenn so irgendein Gerät ist, also jetzt mit so einer Box als Beispiel, ne?
Ja.
Du hast da irgendwas, ein Handy ist mit dieser Box verbunden, so nach dem Motto, und aber spielt keine Musik ab und hat keine Musik-App geöffnet und so weiter und so. Und dann versuchst du dich mit der Box auch zu verbinden. Dann so, nee, ich bin ja schon verbunden. Ja, dann schmeiß ihn halt raus. Offensichtlich wirst du ja nicht benutzt von diesem Gerät.
Ja, ja.
Warum geht das denn nicht?
Ich habe ja irgendwann von meinem iPad auch wieder Spotify entfernt, weil der sich so immer nach vorne gedrängelt hat. Immer wenn ich was hören wollte, dann über Spotify auf dem Handy, hat einfach das iPad gesagt, okay, ich bin gefragt, also los geht's. Also, du willst doch sicher über mich hören, oder? Das iPad liegt einfach irgendwo in der Wohnung und ich muss erstmal suchen gehen, um das iPad zu finden, um dann manuell zu sagen, Bluetooth bis morgen trennen. Am nächsten Tag, weil es nur bis morgen getrennt wird, geht's schon wieder nicht. So. Ja, deswegen habe ich irgendwann einfach die App einfach runtergeschmissen. Genau, so. Aber andererseits ist das schon ganz cool, ne? Holst die Kopfhörer da raus, du hast doch auch diese kleinen Dinger, steckst die in die Ohren, drückst einmal drauf und Spotify geht an und läuft genau an der Stelle weiter, was du zuletzt gehört hast. Also das ist schon ganz nett, so.
In der Theorie, ja.
In der Theorie. Meistens klappt es ja auch ganz gut. Aber auch bei dem Podcast UFO haben sie letztens besprochen, wenn Aliens so kommen dann und so sehen, wie weit technisch wir entwickelt sind und sehen dann Bluetooth, dann sagen, okay, wir gehen dann nochmal. Oder sie sagen halt, ja, okay, das ist ausgereift, das ist komplett, besser wird's nicht. Besser kann es nicht werden. Wir wissen's, wir haben hier die Technologie, durch Raum und Zeit zu reisen. Leider ist Bluetooth an der Stelle.
Aber wir haben auch immer noch so einen Knopf in unserem Tentakel.
Genau, genau. Aber Bluetooth ist an der Stelle leider zu Ende entwickelt. Besser wird's nicht mehr.
Und die verbinden sich auch immer noch mit der fliegenden Untertasse drei Straßen weiter.
Ja. Nein! Drei Sonnensysteme weiter wahrscheinlich. Ja. Bisschen bessere Verbindung haben sie dann doch schon.
Okay. Mhm. Kommen wir von blauen Zähnen zu blauen Füßen.
Oh.
Ich weiß gar nicht mehr, wie der aktuelle Stand war. Also Fakt ist, meine Frau
ist operiert worden. Hol doch nochmal unsere Hörenden ab.
Okay, also die Kurzfassung ist, meine Frau hat sich im Urlaub gemault und hat sich das Bein gebrochen. Mhm. Also genau genommen das Wadenbein. So. Und ist dann damit aber noch Unbreakable-Style nach Hause geflogen und so easy going. Und war da beim Arzt und Röntgen und CT und musste operiert werden. Die Operation war letzte Woche am Donnerstag, also als die letzte Folge rausgekommen ist. Und es war der unkompliziertere der beiden Varianten, die noch möglich waren sozusagen, was noch nicht klar war auf den Bildern. Das hatte sich erst bei der OP dann gezeigt, dass welche Variante es ist, sodass sie jetzt am Samstag schon wieder entlassen wurde. Mhm. Und jetzt so ein Air-Schuh hat und mit Krücken humpelnd sich bewegen darf. Und jetzt heute war sie auch schon bei der ersten Stunde Physiotherapie und so. Also ist nicht gut, aber geht aufwärts und irgendwo so ein Stück weit vielleicht nochmal so Glück im Unglück.
Okay.
Aber ja. Wird sich trotzdem noch einige Wochen hinziehen, bis das natürlich in irgendeiner Form auskuriert ist.
Mhm. Ja. Also ich meine, ein Beinbruch ist nicht umsonst schon irgendwie, es ist halt ein Beinbruch, so. Ja. Ja. Mann. Aber cool, dass das dann so schnell möglich ist, dass man dann auch das Krankenhaus wieder verlassen kann, dass es nicht mehr eingegipst wird, so wie früher, ne?
Also, ja, das ist Gott schon, sei Dank, genau.
Also was ist ein Air-Schuh? Also ist das so ein...
Achso, das sind diese... diese Orthesenstiefel, sage ich jetzt mal.
Ja.
Also wo so unten so eine richtig dicke Sohle ist.
Ja.
Da kommt der Fuß dann rein, wird dann so mit so neoprenartigen Dingern so eingewickelt und zugeschnürt. Also dass der dann praktisch wie auch in so einem Gips ist. Und dann kommt halt der Trick. Dann kann da so Luft in so Kammern gepumpt werden von außen, damit der dann auch wirklich stabil am Fuß hält. Und wenn man das Ding dann wieder ausziehen will, kann man die Luft wieder ablassen. Und im Prinzip glaube ich, es ist dieselbe Funktion wie ein Gips, nämlich diese Stabilisierung von außen und Schutz, dass da keine Schläge irgendwie drauf kommen. Und du hast halt was, womit du ja zumindest so leicht auftreten kannst.
Ja,
also eigentlich schon,
ja,
cool. Glaube ich, ganz gut. Mhm.
Ja. Ja,
ich glaube, die werden auch dann später irgendwie eingesetzt. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt so läuft, dass wenn sie dann irgendwann die Krücken nicht mehr braucht, dann wird sie aber das Ding immer noch haben, um dann damit zu laufen, statt mit Schuhen und so weiter.
Mhm.
Ja. Und ich glaube auch vor allen Dingen besonders nützlich, wenn das irgendwie sowas ist, was erst geschwollen ist und dann nachher nicht mehr, dann gibt es ja ständig auf und neu und so weiter und so fort. Und das ist halt variabel.
Ja. Okay, Vorsprung durch Technik, Orthopädie-Technik, ne, haben wir ja auch, bin ich ja auch mit im Unterricht, die machen schon gute Sachen, genau.
Ja,
ja.
So ist das.
Kommen wir von, ne, mir fällt keine Überleitung ein, es geht nicht.
Ich dachte, du hattest eine, aber die wär zu frech gewesen.
Ich war auf dem Konzert. Erst noch sagen, kommen wir von kaputten Füßen zu kaputten Trommelfellen, aber so laut war es dann im Endeffekt doch nicht. Also, ich war auf Konzert. Und zwar hatten mir meine Eltern zum Geburtstag Karten für Joe Bonamassa geschenkt. So, sagt dir wahrscheinlich auch nichts. Ja, sagt vielen nichts, obwohl die Halle Münsterland ausverkauft war und also in Kreisen durchaus bekannt ist. Mein Vater war dann also auch mit. Das ist ein Blues-Gitarrist. So, und es war ein richtig schönes Konzert. Richtig schönes Blues-Konzert. Ich meine, Blues, ich habe auch im Vorfeld noch ein bisschen aus dem Werk von Joe Bonamassa mir angehört. Aber man muss auch sagen, okay, kennst du Blues, kennst du eins, kennst du alle, so nach dem Motto. Ne? Die Stücke waren durchaus unterschiedlich, aber im Prinzip ging es auch nicht darum, da so wie bei einem anderen Konzert irgendwie mitzusingen oder mitzugrölen, sondern eher irgendwie fast so ein bisschen wie bei einem Varieté oder bei irgendwie einem Akrobatikveranstaltung, einfach sieben exzellenten KünstlerInnen dabei zuzuschauen, wie sie einfach brillieren. So. Und das war da der Fall. So. Hatten nicht ganz so tolle Plätze. Wir mussten so ein bisschen in der Halle Münsterland. Erstens hatten wir sehr wenig Beinfreiheit, saßen relativ weit hinten und man guckte frontal erstmal in den Innenraum. Das heißt, man musste die ganze Zeit den Kopf komplett nach links drehen, damit man überhaupt die Bühne gesehen hat. Also die Sitzreihen waren nicht so ein bisschen ausgerichtet auf die Bühne. Mhm. Ja. Aber ansonsten, also dafür kann der ja nichts. Und der hat dann gute Stücke zum Besten gegeben. Wüsste ich irgendeinen Titel, würde ich den jetzt nennen, damit er in die Playlist kommt. Aber ich mache trotzdem welche rein. So ein paar Stücke habe ich tatsächlich dann auch wiedererkannt. Ist einfach wunderschöne Musik, also sehr exzellenter Musiker und gar nicht so alt. Also der ist gerade mal 9 Jahre älter als ich und so ein Koryphäe in der Musik. In der Bluesmusik. Mhm. Der hatte auch echt sehr, sehr richtig gute MusikerInnen mit auf der Bühne. Also der andere Gitarrist und auch der Keyboarder. War schon Keyboarder bei Stevie Ray Vaughan so, dabei und so. Und auch die Background-Sängerinnen zwei. Und der Schlagzeuger. Der Schlagzeuger hat am Ende, wie das so häufig so der Fall ist, nochmal so ein Schlagzeug-Solo gemacht, so eine Viertelstunde lang. Und man denkt sich, ey, wie ist das möglich? Ne? Und gab es noch eine Zugabe sogar. Und 2 Stunden. Konzert ging genau 2 Stunden, fängt um 8 Uhr an, um 9 Uhr sagt er das erste Mal was, stellt kurz die Band vor, spielt wieder eine Stunde, tschüss, so, dann haben wir alle noch ein bisschen applaudiert, dann kommt er nochmal auf die Bühne, eine Zugabe und dann war's das, so. Und ich finde, das ist gut so. Also, das ist schon in Ordnung. Also, 2 Stunden Konzert, einfach kann man sich gut geben, so.
Ich muss ja auch sagen, ich bin ja auch Fan, also, ich bin Fan von entweder so keine Publikumsinteraktion, also ja. So wie das, ne? Also einfach kommen, spielen, ja. Am Ende ciao und fertig, so, der Rest steht für sich.
Ja.
Oder halt dann so richtig viel und vor allen Dingen gut. Also Ärzte übertreiben es ein bisschen, aber so in die Richtung, sage ich jetzt mal. Ich finde so dieses, okay, so nach jedem Lied oder jedem zweiten Lied mache ich so diese absoluten 0815 Kackennummern. Da denke ich mir immer so, halt das Maul und spiel Musik.
Ja.
Oder erzähl was Lustiges.
Ja, genau. Erzähl was Lustiges wenigstens. Ja, genau. Aber
ja, ich weiß, wir sind die krassesten auf der ganzen Tour und ja, du kannst uns aber am Anfang nicht hören. Digga, ist gut jetzt.
Ja, aber das hat er auch gemacht. Er sagte, wir wären ein so viel besseres Publikum. Gestern wären sie in Amsterdam gewesen und die haben nicht mal applaudiert. Die waren nicht, sie haben nicht mitgemacht, die haben nicht gecheert, die haben nicht geklappt und so. Und ich dachte mir nur, okay. Das gleiche erzählst du morgen über Münster.
Liar!
Ja, oder die Amsterdamer sind wirklich irgendwie doof, aber glaube ich nicht. Ja, auf jeden Fall, Joe Bonamassa, hört euch mal einfach hier bei Spotify die Playlist an. This is Joe Bonamassa. Könnt ihr nichts mit falsch machen. Wenn ihr Blues mögt.
Ich könnte sagen, außer eine Depression halt bekommen, aber sonst.
Nein, es ist ja Bluesrock, also es ist ja durchaus auch, also wenn ihr gute Gitarren-Soli mögt, dann hört euch das an. So.
Ich soll dir Grüße bestellen.
Von?
Von?
Danke.
Einer Instagram-Followerin von uns, die du sozusagen angelockt hast, nämlich die Mutti-Jule.
Ja.
Weißt du, wer das ist?
Ja, klar, kenne ich. Ja.
Alte Jugendfreundin von dir, habe ich gehört.
Ja, genau. So. Also, ja. Also genau.
Ja, von der auf jeden Fall schöne Grüße.
Aus der Schulzeit. So, ja.
Ja.
Genau.
Schöne Grüße.
Danke.
Weißt du, was aus der geworden ist? Weißt du, was aus der geworden ist?
Mutti.
Ja, und weißt du was noch? Die arbeitet auch.
Nee, weiß ich nicht. Nee.
Sie ist Podologin.
Ach. Nein.
Und genauer ist sie meine Podologin.
Echt?
Ja. Ich war gestern
Füße. Nee,
Montag. Da, genau. Montag bei der Fußpflege.
Sind wir schon wieder bei Füßen? Also ja, irgendwas hat
heute nur unten rum. war gestern bei der Fußpflege Und musste aber den Termin bei einer Kollegin von ihr machen, weil sie an dem Tag keine Zeit hat. Sonst bin ich aber immer bei ihr.
Ja.
Und irgendwann guckte sie dann so aber zur Tür rein und sagte, du hast einen Podcast, oder? Und ich habe so, endlich, der Fame. The Fame is real. Und ich so, ja. Und sie so, ja, mit Alex Batzke, ne? Ich so, ja. Er ist ein alter Kumpel von mir.
Ja.
Und ich so, ja, okay. Und wie bist du da jetzt drauf gekommen? Und die so, ja, irgendwie letztens, ich folge dem Alex irgendwie bei Instagram und so, und da hat letztens ein Foto gepostet, wo wir irgendwie beide drauf waren. Keine Ahnung, welches, vielleicht, ich habe jetzt mal geguckt, wahrscheinlich das hier mit Marc Hofmann noch da zur Sonderfolge oder so. Und da sagte sie, ach, den kennst du doch. Und das Witzige ist aber, dann habe ich sie natürlich direkt gesucht bei Instagram und habe sie aber da überhaupt nicht erkannt auf diesem Profilbild. Und dann erzählte sie auch, ja, so ein paar Folgen hätte sie wohl schon gehört, aber hätte nie erkannt, dass ich das bin. Also die Verbindung hat sie halt nicht irgendwie, irgendwie geknüpft.
Aber du warst da schon häufiger. Das heißt, du warst bei der.
Ja, total.
Ach, witzig. Okay.
Also die hat bestimmt schon, keine Ahnung.
Ja.
4, 5 Mal bestimmt.
Ja.
So.
Ja, dann, wenn du das nächste Mal da bist, dann Grüße zurück. Ja. Frag mal, wie es dem Olli geht. Ja.
Genau. Vielleicht. Ja, ich hab schon geguckt, so wenn die so aus Kinder- und Jugend- und Schulzeit so, vielleicht kriege ich da noch ein paar brisante Infos ihr entlocken, die ich dann hier demnächst mal als Content präsentieren kann.
Ja, weiß ich nicht. Also die, so ultra viel hatten wir dann auch nicht zu tun.
Batzke Secret Files oder so.
Eher so über zwei Ecken, aber ja, versuch
perfekt. Mal. Dann sind es nur halb wahre Gerüchte, ist ja noch viel besser.
Ja.
Also ich habe gehört,
genau.
Wenn der eine Flasche in die Hand genommen hat, ist sie immer kaputt gegangen.
Nee, die war erstmal auf jeden Fall leer. Also, und wenn dann der eine Flasche in die Hand andersrum genommen hat, die war danach 2 Sekunden später war die leer. Und dann ist sie kaputt gegangen. Ja. Ja, ach, okay. Ja, cool. Witzig. Ja.
Wie klein das doch ist, ne?
Ja. Also, ja, gut, du wohnst ja
im Dorf.
Im Dorf, genau. Ja. Dann gab es so krass, gestern gab es eine Tagesschau-Eilmeldung. Ich habe ja diese Tagesschau-App und auf einmal da kommt ja mal dieser Tagesschau-Gong und ich dachte schon wieder, okay, was ist jetzt passiert? Das sind noch schlimmere Nachrichten als das, was eh schon da durch die Nachrichten kreucht und fleucht, irgendwie mit Iran und Nahost und dies und das. Nein, was stand in dieser Eilmeldung rot unterlegt? Es ist wieder kälter geworden. Also,
danke, Captain Obvious.
Ja, also, was ist das denn bitte für eine Einmeldung? Und gut, hat wohl irgendwer gemeint, dass das nötig ist. So.
Okay. Ja, ansonsten, ja, genau. Iran attackiert Israel. Ja,
können wir an dieser Stelle noch nichts Genaueres zu sagen. Was daraus folgt, wird sich noch ergeben. So. Olivenöl ist teurer geworden. Jetzt haben sie es auch in der Tagesschau gesagt. Jetzt stimmt es. Ich habe es ja letztens schon erwähnt. Es ist wirklich furchtbar. Teilweise 20 Euro für den Liter. Es ist.
Hat das so
ja, Klimawandel.
So Rapsöl. Achso, so Rapsölgründe? Oder bleibt das so?
Naja, es ist erstmal schlechte Ernte, so. Klima. So. Ja, vielleicht ist das der Weckruf für die Bevölkerung, dass das Olivenöl zu teuer geworden ist, dass man endlich mal was gegen den Klimawandel tut.
Ich habe jetzt letztens in irgendeinem Podcast gehört, dass irgendwie auch, ich glaube, Schokolade irgendwie problematisch wird in nächster Zeit.
Ja.
Vielleicht ist das der Weckruf.
Ja.
Also Olivenöl, Schokolade und Kaffee auch.
Ja, also mit schmelzenden Eisbergen kann man nicht kommen. Und Gletscher haben auch keine Lobby.
Nee. Eisbären auch nicht?
Eisbären schon gar nicht.
Nee. Außer sie heißen Knut und leben im Berliner Zoo.
Ja, genau. Eisbären sind auch ultra, also würde die da so, nee. Die sind auch nicht süß oder so. So große, ausgewachsene Eisbären.
Eigentlich gar nicht.
Nee. Ja, genau.
Und auch irgendwie so in freier Wildbahn auch doof, siehst du nix, ne?
Ja, genau. Ja, also dann kommen wir mit Schokolade und Olivenöl. Vielleicht
ja,
hilft vielleicht euch das ja dabei.
Wer weiß.
So. Ja, ich hätte noch eine Sache, die ich heute erlebt habe, eine relativ wichtige Sache, die ich heute auf der Arbeit hatte, aber die ist eine Brücke für die mündliche Prüfung und deswegen kommt es gleich, erzähle ich da gleich was zu.
Okay, wieso warst du heute auf der Arbeit?
Das erzähle ich gleich.
Na gut, Klopper der Woche, ich war auch auf der Arbeit. Ich habe mit Schülern über das Thema irgendwie so Vornamen merken oder irgendwie so gesprochen. Möglicherweise war der Auslöser, dass ich mal wieder irgendwelche Namen verdreht hatte oder so. Ich weiß es gar nicht mehr, ganz genau drauf gekommen sind. Und dann schlug ein Schüler vor, naja, man könnte den Schülern ja einfach nur Nummern geben und die denen dann irgendwie so auf die Stirn tätowieren oder so. Das wird alles viel einfacher machen. Dann sagt ein anderer Schüler, nee, also Menschen Nummern tätowieren haben wir schon gemacht. War nicht so gut.
Naja, stimmt.
Fand ich ganz witzig.
Sehr treffend.
Ja.
Ja, richtig. Guck mal, dann dein Geschichtsunterricht hat ja was gebracht.
Ja, aber war Deko, also war Deutsch.
Ja.
Hatte nichts damit zu tun. Aber fand ich gut, also weil das Schlagfertigkeiten, also aus die Situation erkennen, dann historische Verbindung schaffen und dann auch noch schwarz und bitterböse, also eigentlich nahezu der perfekte Gag für mich.
Ja, ne, doch, also auf jeden Fall, super. Vielleicht kam da, war es auch ein Zitat aus X-Men, also ich meine, Magneto sagt das an einer Stelle genauso.
Wenn das so ist, dann ja noch besser eigentlich.
Ja, okay. Cool. Nicht cool.
Aber, ich erinnere mich, ja, stimmt. Ne? Jetzt, wo du es sagst.
Irgendwas auch mit Tätowierung und dann, nee, ich wurde schon einmal tätowiert. Und
ja, genau, irgendwie so nach dem Motto, man müsste Mutanten irgendwie registrieren oder irgendwie sich
so.
Ja, Apropos X-Men, ich habe die ersten 5 Folgen, die es gibt, von dieser X-Men 97 Zeichentrickserie geguckt.
Und sie ist sehr gut.
Direkt Feelings.
Schön, ja.
Also sie ist so, der Stil ist beibehalten, aber halt, so wie ich vermutet hatte, halt zeitgemäß animiert, sag ich jetzt mal. Und
zeitgemäß animiert, aber trotzdem flüssig? Oder ist das so abgehackt wie die alte Serie?
Ich meine zeitgemäß animiert im Sinne von flüssiger, also kann man besser gucken.
Also zeitgemäß zu heute. Okay.
Ja. Mhm. Ja, genau. Modern animiert, aber halt in dem Stil dieser.
Weil ich hatte auch in die alte Serie reingeguckt und das ist auf
der Grenze zum Unguckbaren.
Das läuft so in 10 FPS, so, um das in
die ist auch, ich habe da jetzt auch mal noch so ein bisschen, die hatte auch die letzte Staffel auch mega Finanzierungsprobleme, weil die da nur noch so halb gar da fertig gemacht haben. Da sind auch 1000 Clipping-Fehler drin und dann fehlen da Bilder und keine Ahnung. Also,
okay.
Das wird hinten raus nicht besser.
Okay, ja. Also dann die neue.
Aber wie gesagt, die ist wirklich cool. Also arbeitet natürlich da auch wieder viel so mit Retro und so. Aber es passieren coole Dinge.
Mhm.
Und also ich habe das Gefühl, also X-Men neigt ja sowieso schon dazu, ich sag mal, so ein etwas ernsthafteres Thema zu haben mit diesem ganzen Ausgrenzung von Minderheiten gedöns, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und das treiben die da noch mal so ein bisschen mehr auf die Spitze auch. Aber ist cool. Macht Bock. Und cool animiert, also von daher gönnen. Und ich habe die ersten, ich sag mal, anderthalb Folgen von Three-Body-Problem mir angeguckt.
Ja.
Gestern. Also die erste ganz und die zweite nur halb, weil ich merkte, ich wurde zu müde.
Ja. Das wurde ja auch schon mal von Felix Lobrecht empfohlen, dass man Serienfolgen immer von der Mitte bis zur nächsten Folge Mitte gucken soll. Dann
hat er das?
Spart man sich den Cliffhanger. Also dann kann man den Cliffhanger sozusagen umgehen. So.
Okay.
Ja.
Ja. Gut. Ja. Aber gefällt mir auf jeden Fall auch.
Ja, ist einfach super. Ja. Aber sind schon hot, ne?
Und du hast völlig recht. Viel zu hot für Physiker.
Und zwar alle. So, ja. Okay, also. Ich war heute auf der Arbeit, aber nicht auf der Arbeit, sondern von zu Hause aus. Denn ich habe an einer nicht Fortbildung teilgenommen, sondern an einer Zukunftswerkstatt. Mit der Digi AG, dessen Mitglied ich ja immer noch bin oder wieder bin, ging es also darum, sich zu überlegen, ja, ne, wir hatten ja schon mal an der Schule eine Zukunftswerkstatt.
Wie möchte ich 2035 unterrichten?
Genau, so, genau. Ne? Und das haben wir gemacht, haben wir vor 5 Jahren auch an der Schule schon einmal gehabt. Und jetzt war das mit so ganz, ganz vielen Kolleginnen und Kollegen zusammen eben online. Also da kamen auch ganz viele andere Schulen dazu. Ich weiß nicht, wie viele das waren, 50 Leute oder so. Dann haben wir uns erst einen 75-minütigen Vortrag angehört, der aber in der Tat ziemlich gut war. Und dann ging es eben darum, dass man so ein bisschen mal so spinnt und so überlegt und so und was so das Konzept sein könnte für eben eine Schule in 10 Jahren. Weil das wurde auch relativ plastisch dargestellt, eben wenn man nochmal zurückdenkt, so vor 10 Jahren, also es ist passiert sehr viel in 10 Jahren. Also ich habe auch nochmal drüber nachgedacht, vor nicht ganz 10, aber vor 12 Jahren habe ich mein erstes Smartphone gekauft. So, ne? Also davor hatte ich kein Smartphone. So, und mittlerweile kann man das ja gar nicht mehr wegdenken, so die Nutzung eines Smartphones und so. Und als wir das letzte Mal so eine Zukunftswerkstatt bei uns an der Schule gemacht haben, da habe ich noch drüber nachgedacht, boah, ja, komm, bisschen Ausstattung, dies, das, aber einen Paradigmenwechsel brauchen wir nicht. Jetzt sind wir aber hier an einer Stelle, glaube ich, angekommen, in der Unterrichts- und Schulentwicklung, auch mit KI und so, dass der Paradigmenwechsel durchaus bevorstehen könnte. So. Ich glaube, dass gerade wir jetzt so an so einer Schwelle stehen, wo relativ viel passieren kann. So. Bislang ist der Unterricht, den wir so machen, nicht viel unterschiedlich zu dem, den wir ja selbst noch erlebt haben. So, als wir Abi gemacht haben 2006, da gab es auch schon Beamer und so. Und der Unterrichtsaufbau war auch gleich so wie das, was wir eigentlich jetzt machen. Deswegen haben wir überlegt, wie kann das aussehen? Und ich dachte, das machen wir jetzt mal und überlegen mal selber. Und du überlegst auch mal so ein bisschen in die Zukunft schauen. Wie soll der Unterricht 2034 aussehen? Es gibt so ein paar Fragen, aber vielleicht kannst du erstmal so ein bisschen selbst überlegen. Wir haben das dann auch gemacht mit einer Traumreise erst einmal, haben wir begonnen.
Oh, toll.
Und dann,
warte.
So, also, pass auf. Du wachst auf, es ist der 18. April 2034. Wie wirst du geweckt? Was machst du als erstes morgens? Wo bist du? Wen? Du begrüßt erstmal deinen dann schon 15-jährigen Sohn. Wirst du noch frühstücken? Wie kommst du zur Arbeit? Fährst du mit dem Auto? Wie fährst du überhaupt zur Arbeit? Fährst du vielleicht doch mal mit der Bahn oder mit einem Lufttaxi? Auf jeden Fall kommst du auf der Arbeit an und gehst, ja, gibt es noch ein Lehrerzimmer? Gibt es noch ein, oder ist es jetzt eine Chill-Out-Lounge? Eine Kaffeemaschine? Die wird sich sicherlich noch erhalten bleiben. Also erstmal einen Kaffee machen und dann, wie sieht's aus? Beginnt der Unterricht um 7.35 Uhr oder zu welcher Uhrzeit bist du überhaupt an der Schule angekommen? Gibt es noch Klassen? Gibt es Klassenverbände? Wo gehst du als erstes hin? Wie sieht es mit Pausenzeiten aus nach dem ersten Unterricht? Wie sieht es mit weiteren Unterrichten aus? Mittagspause? Was läuft am Nachmittag? Und wenn du dann nachmittags und später am Nachmittag die Schule wieder verlässt, blickst du noch einmal auf das Gebäude und denkst dir, daran habe ich mitgewirkt, dass das so gekommen ist. Und dann war so ein bisschen die Frage, ne, woran könnte man wirklich mitgearbeitet haben? Was könnte sich großartig verändert haben? Und wo kann man tatsächlich ein bisschen Einfluss drauf haben? Und wie sieht das aus? So, also ein bisschen drüber nachgedacht.
Also. Ich war tatsächlich bei dieser Zukunftswerkstatt vor, weiß nicht wie vielen Jahren, wo das Thema war, wie möchte ich 2025 unterrichten, war ich sogar dabei.
Ah, warst du auch dabei, ja. Ja. Gut.
Das war, glaube ich, so mein erstes oder zweites Jahr an der Schule, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, wir hatten das damals ja mit so einem Graphic Record Artist da irgendwie aufgenommen und dann.
Die Dinger hängen da auch, glaube ich, immer noch irgendwie.
Genau. Und da steht jetzt, glaube ich, drauf 2025, oder? Das ist jetzt bald erreicht, ja, genau.
Müsste man mal checken.
Ja, was sich eigentlich wirklich entwickelt hat. Also, wie sieht die Schule 2035 aus? Wie ist die Ausstattung?
Also, zunächst einmal so ein bisschen vorab. Ich glaube tatsächlich nicht so richtig an den Paradigmenwechsel insofern, weil ich einfach glaube, dass Schule als System so unglaublich schwerfällig ist, also gerade in Deutschland, dass also für so wirklich radikale Paradigmenwechsel glaube ich, dass wir die in unserer Karriere nicht mehr erleben werden.
Meinst du nicht?
Nee.
Wir arbeiten also noch nicht, 30 Jahre, ne?
Ja, ich glaube nicht, dass das, also Paradigmenwechsel wären ja meiner Meinung nach genau diese Dinge, ne? Also Auflösung von Fächerstruktur, Auflösung von Klassenstrukturen, Auflösung und komplette Überarbeitung von sowas wie Benotung und Bewertung.
Ja.
So, und sehe ich gar nicht.
Ah, das habe ich vergessen zu sagen. Killerphrasen waren verboten.
Killerphrasen, also so das, was ich jetzt gerade mache, meinst du?
Ja, so nach dem Motto, also wer sollte das denn bezahlen und das geht doch gar nicht und so. Ja.
Ich bin total überzeugt, dass das geht. Ich glaube nur nicht, dass das System das flexibel genug ist, das durchzusetzen.
Ja.
Das meine ich halt.
Genau, also so. Vorab also, gesagt,
wenn ich
das
mir
jetzt
mal, wenn ich mir Gedanken darüber mache, was wir für einen Eiertanz veranstalten mussten, damit wir auch nur einen einzigen Homeschooling-Tag für Berufsschüler einführen können, die 150 Kilometer Anreise stellenweise haben, so nach dem Motto.
Ja.
Was wir dafür, wie viele Millionen Ringe wir dafür gesprungen sind, für so eine Nichtigkeit eigentlich. Ne? Also für, wo meine Meinung einstellt, so, ja, wir würden das gerne machen. Und die richtige Antwort ist, ja, haut rein.
Ja, so, also. Ja. Genau.
Ne? Und das, wenn ich mir dann vorstelle, wir kämen jetzt an mit so, wir würden gerne einfach mal keine Noten mehr geben.
Ja. Ja, es ist natürlich schon so, ne? Also auch was für Eiertanz ist ein gutes Wort, was wir immer für Kapriolen machen, wenn wir da unsere Abiturvorschläge einreichen. Im AHR gibt es dann ja die Zentralisierten, die kommen ja, aber im FHR gibt es ja die wir selber einreichen. Und da, was da immer an Rückmeldungen kommen, dann haben wir irgendwo, da muss man mal den Titel wie in die Zeilennummerierung mit einzählen, dann wieder nicht und solche Kleinigkeiten. Ne? Dafür kriegen wir dann unsere Vorschläge zurück. Genau. Und da sehe ich dann auch, also wer so kleinlich ist, wird, glaube ich, auch nicht hingehen und sagen, okay, wir schaffen das Prinzip Klausur ab als Prüfungsidee. Ja. Aber jetzt haben wir ja hier eine Prüfung, jetzt haben wir hier eine Vision, ja, und jetzt müssen wir mal ein bisschen hier überlegen. So, ich habe auch ein Word-Dokument gemacht, vielleicht kann ich dir das auch zeigen, wo ich mir was überlegt habe. Wo ist es dann? Da. Weil nach dieser Traumreise sollten wir erst einmal jeder für sich selbst überlegen. Und dann sind wir natürlich dann in den Austausch gegangen und wir haben uns natürlich dann auch als Gruppe von der Schule selbst zusammengesetzt, um konkrete Sachen zu überlegen. Aber das Erste, was ich mir überlegt habe, war das hier. Wir sollten ein Symbol uns aussuchen, überlegen, dann einen Slogan und dann sollten wir noch so 3-4 Kernideen aufschreiben. Ja, und ich hatte genommen, eigentlich habe ich hier nur so bei Word reingeklickt und geguckt, was gibt es denn für schöne Bilder. Dann habe ich diesen Teich gefunden und dachte, das ist eigentlich ganz schön. Und dann habe ich diesen Teich genommen und dann habe ich mir überlegt, daraus tauche ein, um aufzutauchen. Dann wie so eine Art, da kann man so viele Sachen mitmachen, also zum Beispiel so eine Quelle des Wissens. So. Aber man muss selbst eintauchen. Und ich dachte, dass eben das vielleicht ein ganz guter Aufhänger wäre für ein immersives Erleben von Unterrichtsinhalten. Dass die Zeitstruktur aufgehoben wird, eben wie du auch gerade sagtest, so blockartig, dann hatte ich mir überlegt, blockartig genutzte Tage oder Wochen im Jahr für bestimmte Fächer oder Inhalte, dass man nicht halt erst Mathe eine Stunde, dann Deutsch eine Stunde, dann Englisch, also dass das Gehirn halt nicht ständig umschalten muss, sondern dass man so ein bisschen überlegt, Oder dass man einfach einen Tag für ein Fach hat zum Beispiel, ne? So da, oder zumindest für nur zwei Fächer, damit man auch an einer Sache mal ein bisschen weiterkommt. Mhm. Und dann hatte ich überlegt, Vormittag für Erarbeitung und Lernen und Nachmittag für Erleben und Erfahren. Keine Noten, stattdessen gibt es am Ende der Schullaufbahn ein computergeneriertes, ganz wichtig, Portfolio mit den gewonnenen Kompetenzen und erstellten Produkten. So, das war meine Idee.
Klingt alles ziemlich reformpädagogisch, ne?
Ja, das habe ich sowieso die ganze Zeit gedacht während dieser Geschichte.
Montessori so, hallo!
Ja, ja, ja. Der Vortragende, das war auch irgendwie so ein renommierter Lehrer, Theoretiker und so weiter. Aber auch seine Ideen waren alle so 68er Öko, Reformpädagogik, hilf mir, es selbst zu tun, dies, das, ne? Es ist alles sehr ideal. Sehr freier Unterricht, immer losgelöst von Strukturen und so weiter und so fort. Ja. Okay, es ist deine mündliche Prüfung, sag mal was.
Okay, ja, ich sagte, habe schon ganz viel gesagt. Ich habe gesagt, geht nicht, weil Schulsystem scheiße. Ich habe gesagt, was ist das für eine, genau, 68er Kacke da? aber ja, also ich meine, gut, also schlussendlich wird es ja darauf schlussendlich hinauslaufen, wie wird Schule mit KI umgehen und was bedeutet das für unseren Beruf? Das sind meiner Meinung nach die beiden Entscheidungen. So, und meine Vorstellung, die ich da jetzt so von gewinne, ist, dass KI ja nun mal schlussendlich so diese soziale Komponente, die ja durchaus eine entscheidende Rolle spielt, wie man jetzt auch in der Corona-Zeit einfach gesehen hat, dass das von entscheidender Wichtigkeit für die einerseits für den Lernerfolg, aber vor allen Dingen so für das charakterliche Heranwachsen der Schülerinnen und Schüler eben ist. Das stelle ich mir schwerlich vor, durch KI irgendwie zu ersetzen. Also sprich, das wird immer noch etwas sein, für das man uns braucht. Aber für ganz viele andere Sachen wird man uns halt schlussendlich nicht mehr brauchen. So, und am Ende ist dieser ganze Bereich Wissensvermittlung, gerade Faktenwissensvermittlung, nahezu jetzt schon obsolet, meiner Meinung nach. Und wird, glaube ich, deutlich obsoleter werden. So, und das bedeutet, ich sehe nicht, wie in 10 Jahren noch irgendwelche, wie ich in einem Raum sitze und 20 Schülern dabei zugucke, wie sie 2 DIN A4 Seiten Text verarbeiten, sozusagen.
Ja, genau.
Da sehe ich nicht, sehe ich jetzt schon gefühlt nicht, wo da meine Rolle ist, so, aber ich glaube, das wird unnötig sein. So, was wiederum dann dazu führt, dass ich glaube, dass, also wenn man an so ein Konzept wie Klassen und Stunden festhält, dass wir in so einen Bereich kommen, wo wir nicht 25, 45 Minuten Einheiten in 12 Klassen haben, sondern wahrscheinlich eher 30 Klassen a 30 Minuten die Woche und da dann genau nur noch so Ergebnis, also Impulssachen für den Anfang und Ergebnissicherungssachen und so weiter machen und auch eine viel höhere Fluktuation an Lernenden.
Ja,
ne? So, das könnte ich mir halt vorstellen. Also, dass du im Prinzip von diesen 90 Minuten Stunden, die du halt jetzt hast, machst du nur noch 25 Minuten. Das andere machen die zu Hause, woanders, in anderen Gruppen, wie auch immer. Und dann hast du halt in nicht mehr eine Klasse 90 Minuten, sondern 3 Klassen 25 Minuten so als Beispiel. Und dann dementsprechend einfach mehr. So. Mhm. Das könnte ich mir vorstellen. Auf der anderen Seite würde das natürlich ja eigentlich genau das Gegenteil von dem sein, wo du soziale Kontakte zu denen aufbaust, weil in 90 Minuten lernst du die ja schon kaum kennen und in 25 schon mal dreimal nicht.
Stimmt, ja.
So, aber
muss vielleicht auch nicht.
Also, dass ja, zumindest, Utopie hin oder her, Schulsystem tut ja häufig nicht unbedingt Dinge, die gut für Schüler sind.
Nee, das auf jeden Fall.
So, ne, also, sondern da geht es um andere Sachen so. Also keine Noten wäre ein Traum, glaube ich aber tatsächlich nicht dran. Keine zentralen Prüfungen oder überhaupt so dieses 4 Wochen Unterricht-Klausur-Scheiß, wenn das schon mal weg wäre, wäre ja schon mal das, viel geschafft.
Genau, wenn dann alternative Prüfungen irgendwie oder Prüfungsprodukte irgendwie benotet werden, ist ja auch gut. Aber ich glaube auch, und ich hoffe zumindest, dass dieses Konzept Klausur so langsam mal aufhört. Weil genau das ist es ja, was eben KI für uns übernehmen kann. Ne? Also das, was in der Klausur gefragt wird, ist ja wirklich der absolute Quatsch. So, das, diese Aufgaben dort sind so, die haben keinen Zweck. So, warum soll man eine Gedichtanalyse schreiben? Ich mache das ganz gerne, weil ich Gedichte mag und so. Aber
die schreibst du trotzdem nicht.
Genau.
Im besten Fall redest du mit anderen Leuten, die Gedichte auch mögen, über Gedichte. Das
genau,
ist nämlich meiner Meinung nach die einzig sinnvolle Art und Weise, sich mit Literatur auseinanderzusetzen.
Richtig, genau. Und das heißt, die nutzt das eigentlich nur diese Analysevorgänge, die du in der Klausur schreiben musst, die benutzt du eigentlich so intuitiv im Kopf, wenn du so über ein Gedicht besonders gut darstellen möchtest oder irgendwie bewerten möchtest oder so. Das heißt, es muss irgendeine andere Möglichkeit geben, Gedichte irgendwie zu besprechen oder so. Und auch mit Sachtexten, also Kernthesen aus irgendeinem Text herauszuschreiben und so eine Argumentationsstruktur rauszuschreiben und so, ist nicht zielführend. Sinn der Sache wäre, einen eigenen Text zu schreiben auf Grundlage von bestimmten Sachtexten, die man recherchiert und als Grundlage nutzt. Und da dort eben im Vorfeld eben diese Analyse durchführt, um zu erkennen, wie die Argumentation ist, welche Argumente da drin stehen und so. Aber das übernimmt ja auch jetzt die KI. So, das kann sie ja. Ja. Ne, also ich finde diesen Aufgabentyp 4, den wir in Deutsch haben, eigentlich schon mit den fortschrittlichsten, wo man sagt, schreibe einen eigenen Text auf Grundlage von anderen Texten. So.
Ja, das Problem ist, sobald du das dann wieder in eine Klausur presst, ist es sofort hinfällig.
So, sofort.
Das Gespräch habe ich jetzt noch letzte Woche in der Abi-Vorbereitung geführt mit meinen Schülern, weil nämlich dann einer irgendwann sagte, ja, hier, Material 3 ist nicht geeignet, blablabla, habe ich gesagt, sie glauben doch nicht wirklich, dass irgendjemand eine Klausur entwirft mit 4 Materialien, die durch eine Kommission geht, die diese Klausur für gut hält, dass dann eins von diesen 4 Materialien Müll ist.
Ja.
Also das macht ja gar keinen Sinn. Ne? Ja. Also das heißt, ist ja im Prinzip schon es ist genau die Vorauswahl, die für einen getroffen wird. Man muss sich halt nicht durch den Müll googeln, so nach dem Motto.
Ja.
Das hat die Kommission schon für einen gemacht.
So. Deswegen, und also dieser Aufgabentyp 4 ist halt insofern eine Verballhornung dieses Vorgangs, weil die Materialien halt schon vorgekaut sind und vorausgewählt sind. So. Das ist der Quatsch daran.
Weil nämlich die eigentliche Kompetenz, nämlich genau das zu machen, nämlich zu unterscheiden, ist das sinnvoll oder nicht, und vor allen Dingen das in einer, ich sag mal, arbeitseffizienten Art und Weise zu tun. Ne? Weil im echten Leben liest du ja nicht 2 Texte, guckst dir eine Karikatur an und eine Grafik, sondern halt 50 Texte, 80 Grafiken und 90 Karikaturen. Und die kannst du nicht alle so durcharbeiten, wie du da siehst. Das heißt, du musst lernen, quer zu lesen. Du musst lernen, Schlüsselsachen rauskehren. Kernaussagen zu generieren, ohne den ganzen Text gelesen zu haben, oder eben ChatGPT fragen.
Genau.
Ne? Also warum sollte ich das selber machen?
Und du musst in Zukunft einfach wirklich nur noch sagen, ich möchte irgendwie einen Text schreiben zu sowas, such mir passende Materialien dafür raus und fass sie mir zusammen. Ja.
Oder du sagst, ey, schreib mir den Text.
Ja, genau. Deswegen, also das ist alles hinfällig. Und der Gedanke, dass man das jetzt in der Schule verbieten könnte, ChatGPT zu verwenden, ist absolut bescheuert.
Völlig absurd.
Ja, also was da teilweise für Gespräche im Lehrerzimmer geführt werden, da schlage ich die Hände nicht wirklich, aber in meinem Kopf schlage ich sie über dem Kopf zusammen. So. Weil ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Weil das ist halt wie zu sagen, okay, es gibt einen Taschenrechner, aber den darf man nicht benutzen. So. Ne? Es hat ja auch nochmal schön gezeigt, wann bestimmte Apps oder Dienste 1 Million Nutzer hatten. Netflix 3,5 Jahre, Instagram 2,5 Monate, ChatGPT 5 Tage. Ne? Also,
ja, klar.
So, es ist nicht mehr wegzudenken. So. Was ich interessant fand bei dieser Zukunftswerkstatt, war die Frage der Digitalisierung. So, die war nämlich gar nicht mehr Thema. Also die Ausstattung mit digitalen Medien so. Das ist völlig selbstverständlich. Ja. Genau. Ne? Das wird gar nicht mehr angesprochen, weil es selbstverständlich ist. Und da hat er ja auch noch ein schönes Bild gezeigt von so einer Klasse mit Smartboards und gesagt, das ist nicht die Zukunft, das ist das Mittelalter. Weil ne, ja, der Klassenverband war genauso wie vorher, aber nur die Tafel war ersetzt durch einen Bildschirm.
Ja.
Und das ist nicht die Zukunft. So.
Das ist überhaupt nicht. Aber nichtsdestotrotz ist das ja trotzdem jetzt gerade das, was in ein Stück weit ja auch das ist, was dich in deinem täglichen Geschäft eben aufhält und irgendwie auch ein Stück weit ausbremst, weil ich meine, ja, die Sachen sind halt da, aber das Anschaffen alleine reicht halt nicht. Ne? Dieser ganze administrative Verwaltungsaufwand und was passiert, wenn was nicht geht und so weiter und so fort, das ist ja der, der Kostenfaktor. Ne? Und ich meine, wir leben da ja tatsächlich oder unterrichten da ja tatsächlich mehr oder weniger im Schlaraffenland, ne, mit unseren Azubis da, die du einfach auf Kurzwahl hast und dann kommen die und reparieren dir den Beamer, wenn er nicht geht, so nach dem Motto, ja, in 5 Minuten. Aber, also.
Genau. Wir stehen da immer noch, also auch unsere Schule steht da sowieso sehr, sehr gut da. Wir sind noch meilenweit von vielen anderen entfernt. Genau. Ich hatte noch von ChatGPT ein Bild erstellen lassen, also von Dali ein Bild erstellen lassen. Wie sieht der Unterricht 2035 aus? Ich werde das auch nochmal irgendwo hochladen. Habe ich dir auch gerade in den Chat geschickt.
Ja, ich gucke auch gerade schon.
Ja.
Aber es ist halt genau das, ne?
Genau.
Da steht halt ein alter weißer Mann vorne und erklärt etwas.
Genau, aber alle haben eine VR-Brille auf.
Ja, damit sie nicht sehen müssen, dass es ein alter weißer Mann ist.
Das ist so witzig, weil KI halt auch wirklich nur auf Sachen zurückgreift, so in dieser Bildgenerierung, was es schon gibt, ne? Also so richtig kreativ kann das nicht denken. So. Fand ich schon ganz witzig. So, lade ich auch. Als Bonusmaterial, Begleitmaterial zu dieser Folge hoch. So.
Mhm.
So. Ja. Und sonst noch irgendwelche Wünsche? Wir haben auch darüber gesprochen, tatsächlich konkret, ob wir sowas wie einen eigenen Raum bekommen könnten, ne? Dass jeder Lehrer einen eigenen Raum hat zum Arbeiten. Also dieses Klassenraumprinzip für LehrerInnen.
Die Frage ist halt, ne? Also ich meine, 2035, also sind wir dann da nicht an einem Punkt, wo wir vielleicht einfach auch echt keine Räume mehr brauchen. Also,
ja.
Wo, von wegen auch Weg zur Arbeit oder so. Also, wo es halt kein Videocall ist, sondern tatsächlich so ein VR-Gedöns. Ich setze mich halt jetzt hier in, setze mir meine Brille auf und alle Schüler machen das zu Hause auf. Und dann befinden wir uns aber eben in einem virtuellen Klassenraum, wo wir uns dann bewegen können, aufhalten können, mit den virtuellen Gegenständen des Raums interagieren können und so. Also,
man kann so ein bisschen Holodeck-mäßig.
Ja, genau. Ich weiß nicht, wie Technik fortschreitet, aber gefühlt ist es ja immer so, das, was ich mir jetzt gerade als Zukunft vorstelle, ist in 2 Jahren praktisch erfunden, so nach dem Motto. Oder was
ja,
ich mir nicht vorstellen kann. So, ne? Und 10 Jahre, wie gesagt, ist, glaube ich, jetzt gerade, was technische Innovation angeht, eine nicht vorstellbare Zeit.
Ja.
Weil du kannst ja eben nicht vergleichen, was ist von vor 10 Jahren bis jetzt passiert, weil das ja so eine Exponentialkurve praktisch ist. Ne? Man sieht es ja irgendwie an diesen, was war es, irgendwie Rechenleistung von Mikrochips oder irgendwie so.
Ja, das Moore'sche Gesetz. Ja, also die Transistorzahl innerhalb von Mikrochips. Ne? Ja,
irgendwie
genau.
So,
ne? Ja, verdoppelt sich diese, so exponentiell. Jo. Also, ich habe auch irgendwie letztens nochmal gelesen, das hat so ungefähr die Auswirkungen wie die Erfindung der Elektrizität. Einfach.
KI, oder?
Ja, genau. Ja. Aktuell. Ja, spannende Zeiten. Dementsprechend schauen wir mal. In 10 Jahren, der Podcast, gibt es dann immer noch einen Podcast? Oder was macht man dann? So? Wir werden sehen. So.
In 10 Jahren sind wir einfach fast 50.
Boah.
Da machen wir gar nichts mehr, außer mit einer Harley auf der Route 66 fahren.
Aber die schwebt, die hat keine ja. Räder mehr. Und ist natürlich so ein, elektrisch.
So ein Judge Dredd Bike.
Genau. Oh Mann. Ja. Das wäre es so als mündliche Prüfung. Das war jetzt einfach okay. So ein Gespräch.
Ja. Ja, genau, weil es ist ja die Zukunft, da gibt es keine Prüfungsformate mehr mit drei Fragen, die ich da beantworten muss.
Nee.
Wird einfach zu einem Thema vor sich hin philosophiert.
Ja, genau.
Okay. Ich habe eine Hausaufgabe.
Und die gibt es dann übrigens auch nicht mehr.
Die sowieso nicht. Die gibt es ja gefühlt bei mir jetzt schon nicht mehr.
Nee, ich habe auch letztens noch.
Im echten Unterricht.
Nee, mein Sohn habe ich auch letztens gesagt, nee, also heute mal keine Hausaufgaben. Nee, Quatsch. Ich hatte für heute eine auf. Jetzt, nee, ich gebe doch nicht immer Hausaufgaben auf. So.
Und ich war ehrlich gesagt zu faul nachzugucken, ob der Film schon irgendwann anders schon mal Hausaufgabe war, muss ich zugeben. Wir sind immer noch beim Thema deutsche Filme, deswegen habe ich die Hoffnung, dass nicht, weil wir die ja eigentlich sträflich vernachlässigt haben. Und für heute habe ich rausgesucht Das Parfüm, die Geschichte eines Mörders von 2006.
Schön.
Regie Tom, ich vermute Tiekwer.
Ja.
Hat auch noch so andere Sachen gemacht. Da, also bei der Recherche habe ich gelernt, dass zum Beispiel der Film Cloud Atlas auch von ihm ist und also dementsprechend dann auch ein deutscher Film, wusste ich gar nicht, aber wieder was gelernt. Und davor noch Lola Rent, kennt man vielleicht. Mhm. Vielleicht kommt der ja auch nochmal irgendwann hier in unserer deutsche Filme-Reihe vor. Und irgendwas noch Bekanntes, was mich auch überrascht hatte. Komme jetzt gar nicht drauf. Na gut, auf jeden Fall Das Parfüm, eine Verfilmung des gleichnamigen Romans von Patrick Süskind. Und mitspielen Ben Whishaw und Alan Rickman und Dustin Hoffman. Also tatsächlich auch so richtig, richtig international starbesetzt. Und im Prinzip ist es ein auf der Oberfläche ist es so ein Kriminalthriller vielleicht, aber eben mit dem Twist, dass es aus der Perspektive des Mörders beschrieben ist und sozusagen sein Leben darstellt. Also auch irgendwie sowas wie so eine Charakterstudie. Und der Kern der ganzen Sache ist, dass da eben eine Jean-Baptiste Grenouille kommt im Frankreich des 19. Jahrhunderts auf die Welt und hat in seiner Kindheit diverse ungünstige Verkettungen von Schicksalsschlägen, sage ich jetzt mal so. Einerseits er selbst, aber auch andererseits irgendwie so alle Personen, die in seinem Umfeld agieren. Und er findet heraus, dass er einen überragend guten Sinn hat, leider den langweiligsten aller Sinne, nämlich riechen.
Was kann, in Frankreich im 19. Jahrhundert nicht so gut ist.
Er kann halt übertrieben gut riechen.
Ja.
Also nicht jetzt die beeindruckendste Superkraft, aber ist halt eben so. Und unter anderem aufgrund seiner Kindheit und seiner Fähigkeit entwickelt er sich halt zu so einem, man kann wahrscheinlich Soziopath irgendwie sagen, der dann aber auch sich so sehr nur noch auf diese Welt der Gerüche sozusagen fokussiert und einlässt, dass das ihn schlussendlich dazu bringt, zum Mörder zu werden, weil er nämlich den Geruch von Frauen konservieren will, weil der zu flüchtig ist und das Schönste halt ist, was es gibt sozusagen, und darum geht's eben. Und es ist aber gerade für eine Romanverfilmung finde ich sehr gut gelungen, weil gerade der Roman spielt, ist mehrheitlich in der Ich-Perspektive aus seiner Perspektive eben geschrieben, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist natürlich immer in Filmen super schwierig umzusetzen, weil Ich-Perspektive in Filmen geht praktisch nicht. Und das wird über so einen Erzähler und so viel innerer Monolog-Sachen auch gelöst und funktioniert da tatsächlich meiner Meinung nach sehr gut. Also der ist sehr romanhaft, dieser Film.
Mhm.
Und das tut dem aber tendenziell gut. Und der ist gut guckbar. Also der Roman ist auch gut lesbar, aber der Film ist wirklich gut zu schauen. Finde ich auch immer noch. Auch gut gealtert.
Ja, total. Super gefilmt. Ganz toll. Ja, es ist wirklich eine ganz komische Genremischung. Ne? Also man könnte, glaube ich, sagen, ich glaube, ich hatte mal in der Uni ein Seminar über Postmoderne und ich glaube, das wurde da auch erwähnt. Also das ist so ein postmodernes Ding, weil es halt so viele Genres miteinander vermischt. So, genau. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch mit Deutsch-LK, der das Parfum nicht gelesen hat. Also ich weiß nicht warum, aber hier Thema Lehrpläne und so, es kam bei uns nicht vor. Und
ich habe es aber auch, also ich habe es in der Schule nicht gelesen, dann habe ich irgendwann den Film geguckt und dann habe ich es tatsächlich nachträglich irgendwann dann nochmal gelesen. Ich weiß gar nicht, ob ich das nicht dann auch irgendwann mal schon mal im Unterricht gemacht habe.
Ja, glaube ich. Ich
weiß nicht, aber...
Ja. Auf jeden Fall, den Film kann man gut gucken und muss das Buch auch nicht gelesen haben. Es ist, wie du sagst, sehr romanhaft. Es ist sehr, sehr, sehr gut. Sehr gut. Ja. Ben Whishaw, auch ganz toller Schauspieler.
Bleibt mir nichts anderes zu sagen als danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund und wählt nicht die AfD.
Das,
letzte Woche hatte ich es vergessen. Oder ersetzt.
Ersetzt, genau. Da kann man einmal was anderes sagen. Aber das solltet ihr auf gar keinen Fall tun. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass ihr mal wieder auf unserer Website www.lehrersprechtag.de vorbeischauen solltet. Da gibt es im Klassenbuch alle Folgen zusammen in so einem Archiv zusammengefasst. Dann gibt es auch das Gedichteverzeichnis und auch unser Spin-off Schülersprechtag. Das findet ihr da im Pausenhof auch nochmal. Und dann gibt es noch weitere Seiten auf dem Beamerwagen. Da findet ihr die Videos, die wir bislang produziert haben. Beim Kollegium, da könnt ihr unsere beiden Radiogesichter bewundern. Und bei Downloads gibt es ein paar launige Spiele, die wir uns hier im Laufe unserer Sendungskarriere mal ausgedacht haben. Ach, und alle Hausaufgaben und Gedichte und so weiter, die und heute vor ist, kann man da auch nochmal nachlesen. Schaut da gerne mal rein. www.lehrersprechtag.de. Genau. Und das Bild, von dem ich heute gesprochen habe, werde ich da auch nochmal irgendwo hochladen. So. Genau, das solltet ihr tun. Und stimmt ab für nicht die Mama beim Deutschen Podcastpreis. Danke. So, und jetzt kommen wir zu einer neuen Gedichtform. Und diese war mir völlig unbekannt, aber ich habe sie trotzdem jetzt mal so reingenommen, weil ich sie ganz interessant fand. Die Glosse. Die Glosse ist nicht wie die journalistische Textform, irgendwie so eine Art Kolumne oder kleine satirische Artikel oder sowas, sondern eine aus dem Spanischen kommende Gedichtform, die besonders in der Romantik benutzt wurde. Und formal besteht sie aus 4 Strophen zu 10 Versen und hat auch noch ein festes Reimschema, das ich jetzt aber hier mal ausspare. Die Besonderheit ist aber, dass der Glosse ein Motto vorangeht. Also ein kurzer und knapper Leitgedanke, der wird in der ersten 4-versigen Strophe von einem anderen Dichter zitiert. Und dieses Motto wird dann in den nachfolgenden Strophen aufgegriffen. Das heißt, dass diese Schlussverse der einzelnen Strophen das eigentliche Motto zusammensetzen. So. Und beispielsweise für die Glosse ist Ludwig Uhland zu nennen. Und davon hören wir jetzt das Gedicht Der Romantiker und der Rezensent. Mondbeglänzte Zaubernacht, die den Sinn gefangen hält. Wundervolle Märchenwelt, steig auf in der alten Pracht. Ludwig Tieck. Romantiker. Finster ist die Nacht und bange, nirgends eines Sternleins Funkel, dennoch in verliebtem Drange wandel ich durch das grause Dunkel. Mit Gesang und lauten Klange, wenn Camilla nun erwacht und das Lämpchen freundlich facht, dann erblick ich, der Entzückte, plötzlich eine sterngeschmückte, mondbeglänzte Zaubernacht. Rezensent. Lass er doch sein nächtlich johlen, Poetaster Helicanus, was er singt, ist nur gestohlen aus dem Kaiser Octavianus, der bei mir nicht sehr empfohlen, den ich der Gelehrtenwelt von den Alpen bis zum Belt preisgab als ein Werk der Rotte, die den Unsinn hub zum Gotte, die den Sinn gefangen hält. Romantiker? Welche Stimme, rau und heischer, ist das wohl der Bauer Hornvilla? Ist es Clemens wohl der Fleischer? Von den Fenstern der Camilla, heb dich weg, du alter Kreischer! Was die kriechsche Feder hält, von den Alpen bis zum Belt, wüt es doch zu Haus und Schäume, nun verschon es ihrer Träume. Wundervolle Märchenwelt. Rezensent. Bänkelsänger, Hackbrettschläger, Volk, das nachts die Stadt durchleiert, nennt sich jetzt der Musenpfleger. Nächstens, wenn Apoll noch feiert, dichten selbst die Schornsteinfeger. Zeit, wo man mit Wohlbedacht nur lateinischen Vers gemacht, Zeit gepuderter Perücken, drauf Pfalzgrafen Lorbeeren drücken. Steig auf in der alten Pracht.
Ding, dang, dong.